Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausverbot im Beichtstuhl. Wie ihr merkt, ich bin ganz woanders. Die, die Audio-Podcast hören, hören es vielleicht an den Nebengeräuschen, die das Video sehen in YouTube oder Spotify, sehen einen Teil vom Freakstock. Da bin ich heute, morgen kommt der Podcast raus. Darum dachte ich, ich mache hier mal die Startaufnahme. Ich erzähle nicht viel mehr, ich kann es euch nur empfehlen, weil wir haben ja heute nicht Freakstock in the house, sondern Martin Toms. Und für mich eine ganz besondere Folge, weil Martin sehr persönlich von sich erzählt hat, wie er zur Theologie gekommen ist, wie sich so eine Liebe zu Menschen und zur Theologie entwickelt hat und vor allen Dingen zu einem ganz besonderen Gesicht. Das werdet ihr verstehen, wenn er zu der Stelle kommt. Und wir haben dann am Schluss noch die zwei Punkte, die wir in der ersten Folge mit ihm nicht mehr auf die Reihe bekommen haben, angehängt. Und es wird also rundum spannend. Erst sehr persönlich, dann noch ein bisschen theologisch. Ja, und ich freue mich sehr und wünsche euch eine gute Zeit mit Martin Toms. Los geht's!
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl!
Ja, hallo Martin!
Hallo Uwe! So sieht man sich wieder.
Ah, genau, das zweite Mal schon. Und ich freue mich voll drauf. Beim ersten Mal bist du ja gleich mit Bravour ins Thema eingestiegen, warst kaum zu bremsen, was wir beide total toll fanden. Ja. Ah, nur, was so ein bisschen gefehlt hat, das wird uns zurückgespiegelt, ja, der Martin an sich, der kam überhaupt nicht vor. Mhm. Wer ist das überhaupt? Was hat denn der für eine Entwicklung? Warum ist er so begeistert für dieses Thema, für Menschen?
Ja, das ist schon sehr nachvollziehbar. Wobei ich natürlich immer sagen würde, wenn man über so existenzielle theologische Themen spricht, ich habe ja wirklich kaum was von mir persönlich geteilt, weil wir waren alle so gebannt, ja, Allversöhnung und die Hölle ist leer und so weiter. Aber gleichzeitig ist es doch immer so, wenn man über so existenzielle Fragen spricht, man immer auch ganz viel von sich selbst spricht, ohne von sich selbst zu sprechen. Also da wird ganz viel deutlich. Deswegen sind manchmal die persönlichsten Gespräche und die Lieblingsgespräche, die ich mit anderen führe, die Gespräche, wo wir eben über solche Sachen sprechen, ohne so ganz direkt von uns zu sprechen. Mhm. Aber natürlich ist es jetzt interessant, ne, was steckt jetzt auch ganz direkt und explizit für eine Person dahinter?
Genau. Und dann habe ich mal geschaut, was weiß ich denn überhaupt über dich? Und der erste Punkt, wo du über Glauben was sagen könntest, wäre, dass du Sohn eines landeskirchlichen Pfarrers bist.
Ja, genau. Also ich bin praktisch dort hineingewachsen, auch in den Glauben. Das ist ungefähr so, wenn man mich fragen würde, wann hast denn du angefangen, an Gott zu glauben? Das ist ungefähr so, wie wenn man mich jetzt fragen würde, wann hast denn du angefangen zu begreifen, dass deine Mama dich liebt? Also das war ja kein Punkt, das war irgendwie schon immer, da wächst man rein, das ist kein Punkt. Das habe ich dann eben tatsächlich auch dann lange Zeit durch spätere Berührungen mit evangelikalen Frömmigkeiten auch zeitlang als Handicap angesehen, weil ich so dachte, man muss so eine krasse Bekehrungsstory erzählen, so from zero to hero und ganz tief unten und dann wirkst du automatisch glaubwürdiger. Heute denke ich, nein, das ist ein riesengroßer Schatz, dort auch so hineinzuwachsen, weil ich da eben auch vielleicht auch eine tiefe Selbstverständlichkeit und auch ein tiefes Urvertrauen kommen konnte, was dann wiederum dazu geführt hat, dass ich es mir leisten konnte und es gewagt habe, auch radikalst alles in Frage zu stellen und dran zu zweifeln, weil es doch irgendwie im letzten, tiefsten doch sowieso mich trägt, sage ich mal, ja.
Cool. Jetzt habe ich ja aus meinem Hintergrund, ich bin ja so ein echt Bekehrter mit allem drum und dran aus der charismatisch-fundamentalistischen Ecke. Und was sich damals in mir eingeprägt hat und heute noch wirkt, witzigerweise, ist, wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann ganz schlecht, sage ich mal so. Und ich hatte jetzt viele Gespräche, auch gerade auf dem Kirchentag mit evangelischen Christen. Mit denen habe ich gebetet teilweise. Wir hatten teilweise so tiefe Gespräche und dann irgendwie sind wir auch auf das Thema geschwappt und teilweise, wie, Neugeburt, was ist denn das? Ja. Und da hat die Theologie in mir nochmal einen Salto rückwärts gemacht. Was sagst du dazu, wenn einer sagt, ja, aber du musst doch von Neuem geboren sein?
Ja, also ich sage dann ganz oft, ich bin gerade dabei, von neuem geboren zu werden. Oder wenn jemand am Anfang sagt, einer Predigt oder so, ja, wann hast du dich bekehrt? Dann sage ich auch, ich bin gerade dabei. Ich hoffe, ich bin in einem Jahr etwas bekehrter als heute, wo ich vor euch stehe. Und das ist ja auch das, was ja Martin Luther in seiner ersten These schon sagte. Das ganze Leben ist Umkehr. Das ganze Leben ist Buße. Mhm. Also es ist eben kein einmaliger Punkt, sondern ein langwieriger Prozess, der aber natürlich in manchen Glaubensbiografien auch irgendwann drastisch beginnt. Aber manchmal, das habe ich eben auch erlebt, erzählen Leute auch, die denken, man müsste so eine einmalige Initialzündung haben, erzählen Leute ihre Geschichte bewusst so, als gäbe es diese Initialzündung, obwohl sie eigentlich auch reingewachsen sind. Also ich kenne zum Beispiel viele Leute, die sind in charismatisch-pfingstliche Familien reingeboren und sagen dann immer so, ja, eigentlich so richtig ernst habe ich es mit 17 halt noch nicht gemeint. Und dann bei der 7. Jugendfreizeit, dann kam es über mich und ab dann bin ich Christ. Und dann denke ich mir, du warst den Tag davor auch Christ und du hast 4 Jahre lang Bibelunterricht besucht und du hast die ganze Zeit gebetet und dich schlecht gefühlt, wenn du Jungs begehrst und mit denen ins Bett willst, obwohl du es erst ab der Ehe darfst. Also du warst da schon ganz tief drinne, aber es ist dann irgendwie so, Angst muss diesen Punkt benennen können. Und das, glaube ich, kann man, muss man aber nicht. Bei mir ist es so, wie wenn ich mich fragen würde, ja, wann waren deine Eltern für dich real? Ja, das kann ich nicht sagen. Das kam irgendwann, war irgendwie schon immer auch da. Ich kann mich nicht daran erinnern, wenn es nicht so war.
Ja, und dieses Hinterfragen und Hinterdenken und alles nochmal neu aufrollen, das ist ja echt eine Stärke.
Ja.
Du sagst ja auch, dein Glaube, manchmal trägt er dich, manchmal irritiert er dich, manchmal zerreißt er dich. Das ist ja auch ein sehr lebendiger Umgang.
Ja, genau. Das ist das, was ich auf meiner Website, wo ich kurz was zu mir sage. Ja, genauso erlebe ich den Glauben. Ich erlebe den Glauben als tiefsten, tragenden Grund, aber eben auch oft als Abgrund. Ich glaube, beides gehört untrennbar miteinander zusammen, weil der Glaube ja immer etwas ist, was mich existenziell trifft. Es bedeutet aber eben auch, dass mich jede Freude, aber auch jeder Zweifel existenziell trifft. Also wenn ich jetzt daran zweifle, keine Ahnung, ob ich jetzt das Wahlmodul mache oder das Wahlmodul, das ist auch im Studium oder was auch immer, oder ob ich jetzt schwenke, meine Ernährung etwas anpasse oder so, ist auch Sachen, die was auslösen, aber es ist nicht so tief existenziell, wie wenn ich jetzt über den tragenden Grund und Abgrund meines Lebens denke und auch immer wieder anders denke, so dass ich auch immer zu Theologiestudierenden sage, das unfassbar Spannende und unfassbar Anstrengende gleichzeitig ist diese tiefe existenzielle Dimension. Weil das macht es ja so spannend. Das macht's ja so neugierig. Mhm. Es geht einfach nicht nur um Nullen und Einsen, sondern um dein ganzes Leben, dein ganzes Weltbild. Und gleichzeitig ist es aber auch massiv anstrengend, weil du genau weißt, wenn ich jetzt diese Aussage über Gott verändere, dann stellt mich das so massiv in Frage, was ich immer gedacht habe, geglaubt habe und so weiter. Und natürlich auch, was auch ein Abgrund sein kann, ist natürlich Erfahrungen im Leben. Total die eigene Theologie auch über den Haufen werfen. Oder man eben vielleicht auch begreift, dass Gott wirklich, nicht nur im Lobpreislied, sondern wirklich größer ist. Und man dann vor diesem Abgrund steht und sich eigentlich fragt, was ist denn das eigentlich? Ja, so ging es mir ganz oft. Was ist denn eigentlich das, was ich mit Gott bezeichne? Das ist ja erstmal nur ein Wort. Also was ist denn das? Also das klingt jetzt wieder so abstrakt und so, aber das ist es gar nicht. Also war für mich ganz, ganz, ganz tiefgreifend existenziell. Aber das ist auch der Grund, warum ich bis heute hochgradig neugierig bin.
Wie gut, dass du das bist. Ne? Man ging dein Leben ja weiter, du hast was beim CVJM. Dann kamst du auch mit Pfingstlichkeit, smarter Spiritualität in Kontakt, hast eine Lobpreisband gegründet. Wie alt warst du denn da?
Ja, also das war in meiner Jugendzeit, also so mit 13, 14, hab ich dann Lobpreisband gegründet und die ging dann so, bis ich 18 war, vor 5 Jahre sozusagen. Und da haben wir Lobpreislieder gesungen. Ich habe ganz viel Jugendarbeit gemacht, auch bis jetzt noch ganz viel Jugendarbeit gemacht. Also seitdem sozusagen, also man könnte sagen, also 13 Jahre Jugendarbeit. Und bin ich auch in Kontakt gekommen dann über diese CVJM-Schiene. Ich habe dann ein FSJ im CVJM gemacht, bin dann nach Magdeburg gezogen, in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts und dort in eine Gemeinde gegangen, die pfingstlich-charismatisch prägt es, und habe dort das ganz existenzielle Jesus-Vertrauen und auch dieses die Erfahrung spielt eine Rolle, dort kennen und auch schätzen gelernt, auch bis heute. Also da bin ich ganz dankbar. Also Glauben eben nicht nur zu verstehen als eine Art Weltbild, was ich im Kopf habe, sondern wirklich als eine bestimmte Art auch Erfahrungen zu machen. Und dort habe ich mich dann aber auch sehr schnell, sehr stark engagiert und habe dann dort auch sehr viel gearbeitet und sehr viel kennengelernt und habe aber auch dann, da wirst du wahrscheinlich gleich zu kommen, bei meinem Theologiestudium, dann auch angefangen, das ein oder andere theologisch zu hinterfragen. Und das hat dann natürlich auch zu Problemen dort geführt, beziehungsweise dann auch dazu geführt, dass ich dort eben auch nicht nur die heilsamen Potenziale, sondern auch das Gift in dieser Spiritualität weckt habe. Ja.
Das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Ja, genau, du hast dann 3 Jahre in der charismatischen Baptistengemeinde gearbeitet, während einem dualen Theologiestudium.
Genau.
Und während der Zeit hast du halt sowohl die befreienden Potenziale als auch die krankmachenden Abgründe der pfingstlichen Spiritualität kennengelernt. Kannst du mal jeweils eins von denen, also das Heilsame und das Krankmachende, mal so ein Beispiel geben?
Ja, also im Grunde genommen ist es eigentlich die gesamte Palette, die jetzt du und auch die ganzen Hörenden wahrscheinlich sich auch schon denken können. Also ist nochmal, ich habe dann eben aus dieser tiefen Begeisterung heraus für die Theologie habe ich angefangen, Theologie zu studieren. Und das der Hauptgrund war eben, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach Menschen Gutes tun. Und ich habe schon immer Menschen Gutes tun wollen und habe überlegt, ob ich Lehrer werde und dann mit den Kindern, Jugendlichen geht mein Herz auf oder ob ich irgendwas anderes mache. Und habe dann aber gemerkt, dass diese Ebene mit Gott, da habe ich eine besondere Affinität für und das hilft Menschen auch. Auch die Fragen, die tiefsten Sinnfragen. Deswegen studiere ich das Ganze mal. Aber ich bin eben schon auch so in das Studium rangegangen, dass ich so dachte, eigentlich weißt du Bescheid über Gott und die ganzen Dinge. Weißt ja, ne? Der Heilsplan und dann kommen die 4 Punkte und Schöpfung, Sünde, stellvertretender Sühnetod und dann die Frage, entscheidest du dich dafür oder dagegen? Also praktisch alles das, was ich in meinem Buch zur Allversöhnung jetzt widerlege. das habe ich halt alles so gesehen. Deswegen ist es auch immer echt schwierig, wenn ich dann so ein Seminar halte, dann meldet sich jemand, der sich gar nicht so tief damit beschäftigt hat und kommt dann mit einem Einwand, wo ich denke, ach Mann, das habe ich doch alles auch so gesehen und da muss ich ja irgendwie auch zuhören, tun wenigstens, als wenn ich jetzt auch Interesse habe. Und aber eigentlich denke ich mir, boah, das weiß ich doch alles und trotzdem, also jetzt kommt der Punkt. Na gut, aber auf jeden Fall habe ich dann während des Studiums eben auch schnell gemerkt, dass es so viel Unentdecktes gibt und so viel mehr und so viel Tieferes, habe dann eben beschlossen, mich ganz tief einzugraben. Also nicht nur so ein bisschen, sondern ganz, ganz, ganz tief. Also bis jetzt immer weiter, bis zur Doktorarbeit, die ich jetzt schreibe. Und habe aber zeitgleich, und das war eben das Tolle, eben in dieser Gemeinde gearbeitet, duales Studium. Das heißt, ich war permanent mit den Fragen und der Wirklichkeit von echten Menschen konfrontiert und mit der theologischen Fachdiskussion, musste das dauernd verknüpfen. Und dort habe ich eben auch Glaubensgrundkurse durchgeführt. Und durch meine Art kamen dann halt auch immer viele Atheisten, die ich dann irgendwie Mitternacht auf der Bar aufgesammelt habe und eingeladen habe zum Glaubenskurs. Kam dann am nächsten Dienstag zu dem Glaubenskurs, Alpha-Kurse. Und das Interessante war eben, dass die ganzen Atheisten immer nur ausschließlich die hochtheologischen Fragen gestellt haben. Also die hochtheologischen Fragen, die ja auch die spannenden Fragen sind und wo man sich wirklich tief eingraben muss. Also die haben nicht gefragt, ja, ist Ahnung, bist du eher für Orgelmusik oder Schlagzeug, sondern es ging immer um, was ist mit dem Leid? Was ist Sexualität, Homosexualität? Was ist mit der vielen Gewalt in der Bibel? Was ist denn mit anderen Religionen? Wie steht das Christentum dazu? Also das sind ja wirklich Fragen, noch theologischer kann man gar nicht fragen. Also das sind theologische Fragen. Auch für alle, die jetzt denken, ach, das sind doch einfach nur Fragen, das sind theologische Fragen. Deswegen muss man sich damit beschäftigen, mit Theologie, wegen diesen Fragen. Und das habe ich dann halt verstanden, diese Fragen angemessen zu beantworten. Dafür muss ich nochmal ganz neu und ganz tief an die Sache ran und ganz tief eingraben. Nicht nur, weil ich neugierig bin, sondern auch aus Nächstenliebe zu den Menschen, die diese Fragen auch existenziell haben und jetzt nicht, es können jetzt nicht alle Leute anfangen, Theologie zu studieren, sonst würde ich im Supermarkt nichts mehr zu essen kriegen, sondern das ist sozusagen mein kleiner Teil, den ich dazu beitragen kann, aber dann auch richtig. Und deswegen habe ich auch manchmal zu meinen Kommilitonen gesagt, wenn sie nicht ordentlich studiert haben, habe ich gesagt, ihr versündigt euch gerade an der nächsten Liebe, wenn ihr hier arrogant und hochmütig nur Netflix guckt und nicht Latein lernt und Fachbücher lest. Weil ihr macht das nämlich für die anderen, nicht nur für euch. Genau, und in dieser ganzen Zeit hat sich natürlich mein Glaube gewandelt und meine Antworten, und ich kam ja dann auch immer mehr zur Allversöhnung und so weiter. Und da habe ich eben halt auch gespürt, dass auf diese ganzen Fragen, die ich gerade gestellt habe, dass eben dort auch diese Gemeinde und auch diese charismatische Frömmigkeit eben Antworten gibt, die ich nicht gut finde, die ich auch toxisch finde. Also zum Beispiel ganz einfach sagt, ja, natürlich steht doch in der Bibel, Homosexualität ist Sünde. Natürlich steht doch in der Bibel, Sex vor der Ehe ist nicht gut. Und deswegen wurden dann Leute aus dem Lobpreisteam rausgezogen, wenn sie schon zusammengezogen sind, bevor sie geheiratet haben. Und ich hätte, für die war das normal, aber ich dachte, das wirft einen Schatten auf ihre eigene Existenz, nicht gut ist. Und dann auch die ganzen Fragen, ja, das gesamte Gottesbild, ein Gott, der jemanden töten muss, damit er mir vergeben kann, führt doch zu einem ganz schlimmen Selbstbild und letzten Endes zu einer tief unsicher ambivalenten Bindungsstörung gegenüber Gott, weil er auf der einen Seite der ist, der mich strafen müsste, auf der anderen Seite aber dies nicht tut, weil er sich selbst bestraft hat und ich irgendwie diese Strafe auch irgendwie ernst nehmen muss. Stichwort Zorn, Heiligkeit, angebliche Gerechtigkeit, was wir im letzten Talk widerlegt haben, dass Gerechtigkeit so aussieht und gleichzeitig irgendwie mich ihm anvertrauen möchte die ganze Zeit. Also diese ganzen sicher ambivalenten Bindungsmuster. Genau, aber was ich eben, um auf die Frage zurückzukommen, trotzdem als bleibenden Schatz auch bewahrt habe, ist diese ernsthafte auch Erfahrungsdimension des Glaubens und die Christuszentriertheit und auch die Bibelfrömmigkeit. Also für mich ist ja nach wie vor die biblischen Schriften eine sehr wichtige Grundlage meines Glaubens. Nur ist natürlich das alles, was Sie dort gesagt haben, ganz oft extrem oberflächlich und hat nichts mit dem zu tun, was in den Texten steht. Aber die Faszination für die Texte oder zumindest die theoretische Faszination für die Texte, es ist ja gar nicht in echt so gewesen bei den meisten, aber die theoretische Faszination für die Texte, die hat mich begeistert, also überhaupt in die Bibel als Referenz zu nehmen und natürlich diese Christuszentriertheit, das werden wir auch später noch besprechen, ich wirklich nicht an Gott denke, an Christus denke.
Wow, man merkt schon deine Leidenschaft, aber voll. Deine Leidenschaft und Liebe zu Menschen und zur Theologie. Das kommt jetzt schon voll rüber.
Ja, so muss also, es sein. Also beides gleichzeitig, ja.
Ja, genau. Das fasziniert mich auch schon das letzte Mal. Das ist echt genial. Jetzt wird's aber spannend bei dir. Jetzt schlägst du ja nach deinem Lebenslauf scheinbar einen anderen Weg ein. Du gehst mehr in Richtung Klöster. Du hast mehr Umgang mit Mönchen und Nonnen. Du wirst mehr kontemplativ. Das ist ja auch ein spannender Schwenk. Ja. War das so krass oder war das so mit dabei?
Ja, ich muss gerade nur lachen, weil das irgendwie so vieldeutig klingt. Ich hatte viel Umgang mit Mönchen und Nonnen und so. Ja, ich habe eben auch, das ist ein guter Punkt, ich habe eben auch gemerkt, dass dieses ganze Laute und Enthusiastische dieser pfingstlichen Frömmigkeit so bereichernd und lebendig das sein kann, eben auch unfassbar anstrengend sein kann und einen Erwartungsdruck installiert in meinem Kopf, weil ich ja andauernd Gott erfahren muss. Es wird ja dauernd gesagt, wer Gott sucht, der wird ihn finden und streckt dich nur noch weit genug aus und heilt und du wirst Gott erleben und er hört Gebet und er gibt Zeichen und Wunder. Und ich habe das alles gecheckt und geprüft und habe die ganze Zeit mit nach Zeichen und Wundern gefragt. Und natürlich würde ich auch sagen, dass ich manchmal Zeichen und Wunder bekam, aber natürlich ist auch immer das, wonach man Ausschau hält, das, wie man die Welt auch interpretiert. Aber auch dieser Erwartungsdruck, im Gebet muss was passieren. Oder ich muss mich jetzt im Gebet wohler fühlen oder ich muss inneren Frieden haben. Ich muss die ganze Zeit, damit ich mir selbst der Existenz Gottes sicher sein kann, muss ich immer irgendwie ihn erfahren. Und das ist ja eben ein Erwartungsdruck. Und dann habe ich eben die kontemplative Spiritualität kennengelernt, wo es eben darum geht, still zu sein. Und ich war am Anfang ganz irritiert und habe mir gedacht, still sein, also das ist doch kein Gebet, still sein kann doch jeder. Also da muss man ja kein Christ für sein, um still zu sein. Und bis ich dann das auch ausprobiert habe und gespürt habe, das Stillsein, also es geht ja nicht darum, still zu sein, um Gott zu hören, sondern eben gerade nicht, es geht einfach nur darum, da zu sein. Also ich muss Gott nicht mal hören, Das war ja das Befreiende für mich. Die Zeit ist auch dann gut, wenn sie kacke, langweilig und Knieschmerzen verursachend ist. Das ist doch das Schöne. Alles, was gerade kommt, darf sein. Und in dieser Gegenwärtigkeit, gegenwärtig zu sein, sich einzuüben, gegenwärtig zu sein, das ist der Ort, wo irgendwie dann vielleicht auch Gott auf mich wartet, weil er Gegenwart ist. Die Gegenwart Gottes ist immer in der Gegenwart. Gott ist immer gegenwärtig. Er gibt sich den Namen, dem Mose am Dornbusch. Ich bin der, ich bin da, ich bin da, ich bin gegenwärtig. Sag deinem Volk, ich bin da, hat dich gesandt. Also Gott ist da. Und deswegen brauche ich gar nicht die ganze Zeit mich aus einer gottlosen Welt ausstrecken, zu einem weltfernen Gott und auch nicht irgendwie in ein heiliges Submilieu auswandern, um bei ihm zu sein, sondern er ist da. Und Kontemplation, also dann auch die stille Zeit, wortwörtlich stille Zeit, also ganz still da zu sitzen und nichts zu machen. Auf einem Hocker, auf einer Bank, zu meditieren. Genau das ist die Sache, zu meditieren. Das ist dann eine Einübung in diese Gegenwärtigkeit, die mir den Rest des Tages auch irgendwie, ja, das nahelegen soll und nahelegen darf, eben Ausschau zu halten und ganz bei dem zu sein, was ich gerade tue. Also eine ganz andere Haltung. Es geht nicht mehr darum, irgendwas zu erreichen, irgendein Ziel, irgendeine Erwartung, irgendeine Erfahrung, irgendeine Begegnung, sondern das einfache Einüben in das Dasein, in die Stille. Vielleicht das, was Paulus meint, wenn er sagt, seid beständig im Gebet. Weil Jesus sagt ja, ihr sollt nicht ständig plappern wie die Heiden. Also kann das beständig im Gebet nicht daran bestehen, dauernd zu plappern zu Gott oder gedanklich bei ihm festzubleiben, sondern immer wieder anzudocken an den tragenden Grund meiner Existenz, den ich vielleicht dann gewiss bin, wenn ich still bin und atme und spüre, dass in meinem Atem das Geheimnis meines Lebens verborgen liegt, weil es immerzu atmet in mir, ohne dass ich dessen gewahr bin und vielleicht genauso Gott immer da ist, in mir, ohne dass ich dessen gewahr bin.
Ich finde es so spannend, so eine spirituelle Bandbreite bei dir rauszuhören, die immer mehr in eine Entspannung, in eine Freiheit, in ich muss nichts leisten führt.
Ja, das hast du gut gesagt. Es ist eine Befreiung, genau. Und es ist auch grundsätzlich, wenn man das als Lebenshaltung ausdrücken müsste, wobei mir das bei weitem die meiste Zeit des Tages überhaupt gar nicht ansatzweise gelingt. Aber selbst das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber eigentlich ist der Gedanke, dass man eben nicht zielorientiert lebt, wobei ich extrem zielorientiert bin, sonst würde ich nicht die ganze Zeit so viele machen. Aber eigentlich geht es darum, wegorientiert zu sein. Also, dass die Sache an sich schon Bedeutung hat, die Stille an sich Bedeutung hat, mit die Befreiung immerzu auf ein Ziel hinzujagen, was ich ehrlicherweise eigentlich die meiste Zeit tue, den ganzen Tag, aber trotzdem ja immer wieder versuche aufzutauchen in die Gegenwart und den Weg als solchen zu betrachten und das Wandern als solches, ja, das Unterschied zwischen Wandern, da hat es einen Selbstzweck, das Laufen, oder das strenge Anvisieren der Bushaltestelle in der richtigen Minute. Und so von diesem Wandern immer mehr so auch in dieses Wandern gehen und meistens laufe ich zur Bushaltestelle und habe ein Ziel, aber wenigstens auf dem Weg merke ich dann ab und zu mal, oh, ich laufe, ich atme und es gibt Vögel, die gerade singen und die Sonne scheint auf mein Gesicht und ich habe einen Körper. Das habe ich gerade gar alles vollkommen vergessen.
Ja, ja. Also sehr präsent, sehr achtsam sich selbst gegenüber ist ja dann das Ding, was sich daraus entwickelt.
Mhm, genau.
Ach, das klingt richtig cool. Dann hast du aber nicht aufgehört. Dann hast du jetzt angefangen nochmal, ich sag mal, richtig zu studieren, bitte nicht falsch verstehen. Und bist dann an die Theologische Hochschule in Reutlingen und hast dort methodistische Theologie studiert.
Ja, genau, wobei die Methodisten dort Wert darauf legen würden, dass man nicht nur methodistische Theologie studiert, sondern überhaupt Theologie. Aber natürlich, es ist eine methodistische Hochschule. Es gibt auch Module über Methodismus und es sind auch etliche Professoren Methodisten, aber eben auch nicht alle. Und ich habe dann eben nochmal nach dem dualen, auch praxisorientierten Theologiestudium dann dort nochmal aufgerüstet und nochmal ganz mich vertieft in die ganzen klassischen theologischen, in die ganzen Sachen, in Karl Barth und Dorothee Sölle und die ganzen Menschen, also die ganzen echten Theologen, ja, und Jüngel, und habe mich natürlich auch, muss man sagen, ehrlicherweise würde ich schon sagen, mindestens 80, wenn nicht sogar 90% von allem, was ich weiß und gelernt habe, natürlich ich selbstverantwortlich mir im Selbststudium beigebracht habe. Ja, so funktioniert das Studium eigentlich, dass man vielleicht so 10% vorgelegt bekommt und den Rest sich selber auch aneignet. Und viele scheitern schon an den 10%, die vorgegeben sind. Aber ich habe dann eben halt auch die ganzen Sprachen dann gelernt, ja, in kürzester Zeit Hebräisch, Griechisch, Latein, auch das Graecum, Latinum, Hebraicum abgelegt mit einer recht guten Note, weil ich eben auch gespürt habe schon, ich hatte eine Motivation, weil ich gespürt habe, wie ich dieses hebräische Wort verstehe, ändert meinen Blick auf die Welt, mich selbst und alle Menschen. Also dieses Hebräisch oder Griechisch oder Latein, vielleicht nochmal ein bisschen weniger, aber auch, ändert alles. Also viele beginnen ja ihr Theologiestudium mit Griechisch, Hebräisch, Latein und haben noch gar keine theologische Frage bewegt und müssen erst mal 3 Jahre lang Sprachen lernen. Und dann ist kein Wunder, dass die Leute aufhören und abbrechen. Aber wenn sie spüren, das hat theologische Relevanz, wie ich Wahrheit verstehe im Hebräischen, ändert alles. Es ändert meine Art und Weise, wie ich Gott verstehe und wie ich mit Menschen umgehe, ob ich ihnen Wahrheit um die Ohren knalle oder eher auch Beziehungsrelationen beachte. Auf jeden Fall, nur als kleines Beispiel, auf jeden Fall hatte ich eben eine große Motivation und habe mich da richtig reingekniet. Also ich würde schon sagen, ich habe jede Woche mindestens 60 oder wenn nicht sogar 70 Stunden intensivst studiert, also mich fortgebildet, über das Studium hinaus sehr viele Fachbücher gelesen. An einem Samstag im Sommer, also nicht nur an einem, sondern die meisten Samstage im Sommer, wenn alle gerade baden gehen, von frühs bis abends, das war dann mein kurzer Tag, der Samstag war der kurze Tag, da ging es noch von 8 bis 18 Uhr, sonst von Montag bis Freitag ging es von 8 bis 20 Uhr. Samstag war dann der kurze Tag und dann habe ich aber in vollen Zügen den Sonntag genossen. Das war schön. Also wenn man, ja, das war konsequent und viele meiner Kommilitonen haben eben halt von Montag bis Sonntag immer so ein bisschen was gemacht und ein bisschen nichts gemacht und waren alle überlastet und ich war frisch und lebendig, weil ich diesen einen Tag konsequent nichts gemacht habe und an den anderen Tagen konsequent etwas gemacht habe. Deswegen es ist ja auch 6 Tage sollst du arbeiten, aber
genau.
Aber du sollst eben auch einen Tag ruhen, ja und dann richtig. Also nicht irgendwie Sonntagabend dann nochmal sich hinsetzen, sondern Sonntag ist nichts. Ich gehe Samstagabend, 18 Uhr mache ich Feierabend und wusste, jetzt 36 Stunden nichts. Das ist doch toll. Habe ich meine Feierabendzigarillo geraucht, was Schönes mit zu essen gemacht und es mir gut gehen lassen. Aber dann wieder am Montag gingen wieder die 60, 70 Stunden Liebe zur Theologie weiter.
Ja, und das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass Leidenschaft und Liebe zur Theologie brauchst du, sonst würdest du so ein Programm nicht fahren.
Ja, genau, ja, natürlich nicht. Ja.
Wenn einer Theologie studiert, weil er denkt, na, ich schau mal, was ich hier so mache, das wird nie bei rauskommen.
Ja.
Diese Liebe und Leidenschaft war die ganze Zeit schon da. Wow. Und dann hast du angefangen, ein Buch zu schreiben. Der gottverlassene Gott.
Ja.
Ich frage jetzt aber, bevor wir auf das Buch kommen, was war denn bis dahin der weitere Plan für dein Leben, bevor du das Buch geschrieben hast? Das würde mich interessieren.
Ja, also das ist eine gute Frage, weil ich habe das Buch, die Rohdatei dieses ersten Buches, schon geschrieben, bevor ich nach Reutlingen gekommen bin. Und ich bin eigentlich nur deshalb nach Reutlingen gekommen, weil ich schon dieses Buch geschrieben habe und Jürgen Moltmann zugeschickt habe. Jürgen Moltmann ist ein sehr, sehr, sehr bekannter, weltweit einflussreicher Theologe gewesen, ist letztes Jahr gestorben. Die Figur, die mich mit Abstand am meisten theologisch geprägt hat, ein ganz, ganz toller Theologe. Und ich habe eben in diesem ersten Buch, Der gottverlassene Gott, habe ich eben maßgeblich auch seine Theologie untersucht. Also es geht im Kern um die Frage, was bedeutet das Kreuz? Und deswegen der gottverlassene Gott, weil wir dort einen Menschen sehen, der sagt, Gott, warum hast du mich verlassen? Und behaupten als Christen, dass sich in diesem Verlassenheitsschrei irgendwie Gott zeigt. Deswegen der gottverlassene Gott. Und ich habe das Moltmann zugeschickt und er hat darauf geantwortet, hat mich zu sich nach Tübingen eingeladen. Und das war für mich eine Riesenehre. Das ist ja eine riesen einflussreiche Figur. Und ich dachte natürlich, ich habe irgendwie die Hausnummer verpasst, gewusst. Und ich habe dann irgendwie an den ganzen Häusern geklingelt und habe gefragt, wo wohnt denn Jürgen Moltmann? Ich dachte, jeder kennt den doch. Also Jürgen Moltmann muss man doch kennen. Also es ist wie wenn ich Michael Jackson sage, ja? Den kennt man doch, ja? Aber niemand kannte den. Also wie, Jürgen Moltmann? Und ich dachte, hä, was ist denn hier los? Und dann aber habe ich irgendwann das richtige Haus gefunden. Er war ja auch schon sehr im fortgeschrittenen Alter. Er war ganz begeistert und hat gesagt, Sie müssen unbedingt weiter studieren, Sie müssen promovieren. Und deswegen, zu promovieren, bin ich eben vorher nach Reutlingen gegangen, um diese ganzen theologischen Studien weiterzutreiben, um dann mit dem staatlich anerkannten Abschluss von dort eben dann zu promovieren. Also praktisch das perfekte Bindeglied zwischen dem bisherigen und dem zukünftigen. Und bevor das alles war, bevor Moltmann gesagt hat, Sie müssen promovieren, wenn Moltmann sagt, ich soll promovieren, dann mache ich das natürlich. Auf jeden Fall, bevor er das gesagt hat, war eigentlich mein Plan, ja, ich werde jetzt einfach Pastor und mache halt solche Sachen, ne? Wie ich es schon vorher auch gedacht habe. Ja, dann habe ich eben durch diese Berufung, durch dieses göttliche Reden durch Jürgen Moltmann, ich übertreibe ein bisschen, aber irgendwie schon auch, habe ich eben gemerkt, dass dort noch viel, viel mehr Potenzial ist und dass vielleicht meine Aufgabe eher dort liegt, eben an dieser Schnittstelle zwischen Gemeindewirklichkeit und theologischer Wirklichkeit, auch fachlich breit aufgestellter und intellektuell redlicher theologischer Arbeit eben genau an dieser Schnittstelle eine Aufgabe ist. Also ich denke mir seitdem eben, ich würde jetzt weder mich als Professor wohlfühlen, weil ich dann die ganze Zeit Aufsätze mit ganz vielen Fußnoten kritisieren müsste und so, dann auch nur meine Sachen 7 weitere Professoren lesen, die dann auch sich wieder ans Bein gepinkelt fühlen und mir wieder ans Bein pinkeln. Aber gleichzeitig würde ich mich jetzt auch nicht wohlfühlen, die ganze Zeit bei einer Gemeinde zu sein und dann die ganzen Sitzungen zu machen und dann mich mit den Leuten zu streiten und ihnen auch irgendwie nach dem Mund reden zu müssen, weil sie ja mein Gehalt bezahlen, außer ich gehe in die Landeskirche. Ja, es ist ja anders. Aber diese Schnittstelle eben, diese Vermittlung, wozu Theologie eigentlich mal gedacht war, der Gemeinde zu dienen und die Gemeinde eigentlich oder der Pastor eigentlich mal dafür gedacht war, theologisch fortzubilden, um das der Gemeinde weiterzugeben. An dieser Schnittstelle, dieser Transfer ist von beiden Seiten oftmals verkalkt, möchte ich aktiv sein. Ja, da möchte ich sozusagen den Strom dieser Leidenschaft wechselseitig ein bisschen halten, dieses Rohr. Ja,
ja, da reißt du auch viel raus aus vom Kalk, so wie du da unterwegs bist. Um was geht deine Doktorarbeit?
Ja, meine Doktorarbeit geht um den kosmischen Christus. Der kosmische Christus, das ist ein Begriff, eine Begrifflichkeit, die erst jetzt im Mitte des 20. Jahrhunderts in der Theologie aufkam, vorher schon Ursprünge hatte in theosophischen, philosophischen Ideen, aber sachlich eigentlich im Neuen Testament schon zu finden ist und in der frühen Kirche ganz stark spielte, und zwar einfach die kosmischen Dimensionen Christi. Oder mit anderen Worten gesagt, Christus als Herz des Universums. Oder das klingt jetzt für manche, je nachdem wer zuhört, schon wieder viel zu esoterisch. Aber letzten Endes genau das, was Paulus in jedem seiner Briefe eigentlich schreibt. Alles ist zu ihm hin geschaffen. Alles besteht durch ihn und alles hat in ihm seinen tragenden Grund. Und dann geht es letzten Endes eben darum, um eine Verhältnisbestimmung von Gott und Welt. Weil in der Inkarnation sich ja zeigt, Gott wurde Mensch. Das bedeutet doch aber auch, dass das Menschliche in Gott ist. Das ist ja Himmelfahrt. Gott, dieser Mensch sitzt zur Rechten Gottes. Also wenn Gott Mensch wird, dann wird die Menschheit auch Teil Gottes. Also dann kommt es zu einer wechselseitigen Einwohnung. Wenn man aber sagt, wenn Gott Mensch wird, dann wird er doch indirekt auch Stickstoff und Sandstaub, weil daraus besteht ja der Mensch. Also wenn Gott Mensch wird, dann wird er auch all die Atome, aus denen das Universum besteht, dann wird Gott automatisch doch auch alles andere. Dann eben zu sagen, genau, Gott wurde Welt, damit die Welt Teil Gottes wird. Und das war ja einer der Sätze, Gott wurde Mensch, damit der Mensch vergöttlicht werde, der frühen Kirche. Ja. Nicht im Sinne von, dass der Mensch plötzlich göttliche Natur annimmt, aber eben in Gott. Und deswegen, letzten Endes geht es in der Arbeit um eine bestimmte Verhältnisbestimmung zwischen Gott und Welt. Und daran anknüpfend, also das wäre mir natürlich jetzt zu wenig, nur das zu machen, sondern daran anknüpfend, alle möglichen theologischen Fragen neu zu erörtern. Woher kommt das Böse? Wie steht Gott in Verbindung zu unheilvollen Taten? Was bedeutet es für unsere Spiritualität, wenn die Welt niemals gottlos war, ist und sein wird? Was bedeutet es für eine Ethik, wenn wir sagen, Christus wohnt nicht nur in Christen, auch nicht nur in allen Menschen, sondern auch in der Lilie, im Fuchs und im Baum? Natürlich metaphorisch gesprochen, du kannst lange suchen, wo der Christus steckt, aber alles ist von Gott durchhaucht und durchweht, wie es ja auch schon Psalm 104 sagt. Aber letzten Endes für uns Christen ist ja Gott immer Christus. Also was bedeutet das für unser Gesamtverständnis aller theologischen Themen? Was bedeutet es für Kirche, wenn der ganze Kosmos der Leib Christi ist und nicht nur die Kirche und so weiter? Also es kommen alle Fragen dann drin
vor. Wow. Das klingt auch wieder sehr, sehr spannend. Also
ja,
wie immer mal wieder. Jetzt sind wir witzigerweise bei heute angekommen. Das ist ja gerade das, was du machst. Was ist bis heute noch passiert? Du hast das erste Buch geschrieben, Der gottverlassene Gott. Du hast das zweite Buch geschrieben. Es ist vollbracht oder etwa doch nicht.
Ja.
Und heute Morgen zu diesem Buch sehe ich dich auf einer Parkbank sitzen mit dem Christian A. Schwarz, schön plaudernd. Und dann wird wirklich gesagt, die vierte Auflage kommt jetzt raus. Ich habe ja noch gesagt, oh, die vierte kommt im Oktober. Ich lag knapp daneben, gell?
Ja, genau. Also ja, das es ging doch irgendwie alles ruckzuck. Also ich habe, genau, also wir, um diese Chronologie beizubehalten, ich habe dann nach diesem Buch, Der gottverlassene Gott, wo es ums Kreuz geht, eben das Buch, darum ging es in der letzten Folge, die kann man auch nachhören, über die Allversöhnung geschrieben, es ist vollbracht oder doch nicht. Und das kam ja erst vor 4 Monaten raus und hat eingeschlagen und kommt jetzt bald in der 4. Auflage raus. Mhm. Ja, und Christian Schwarz, also internationaler Gemeindebauexperte, mhm, Gründer von NCD International, Coach und Forscher, hat eben eines der Vorworte geschrieben, für die, die ihn jetzt nicht kennen. Und genau, wir haben da ein kleines Gespräch auf meinem Instagram-Kanal geführt.
Ja, zu dem Instagram-Kanal muss ich auch noch was sagen. Den machst du mit genau derselben Liebe und Leidenschaft wie deine Theologie. Ich freue mich jedes Mal, wenn da kommt, oh, neuer Eintrag. Den verlinken wir natürlich auch. Also ich finde ihn klasse. Und bevor wir jetzt in die Zukunft starten, es ist noch was super Schönes passiert in deinem Leben. Du hast gerade geheiratet.
Ja, ja, genau. Also ist nur standesamtlich, immer ganz für uns gemacht. Ist eine schöne Sache. Mhm. Die kirchliche folgt bald in Wochen, genau. Aber in diesem ganzen Buch und Podcast und Theologie und Promotion hat sich eben auch diese Liebesgeschichte entsponnen. Mhm. Das Kennenlernen von uns beiden, das war alles parallel, auch in dieser Zeit und jetzt eben der entscheidende Ja anderen. Und das ist was ganz, ganz, ganz Tolles. Und das würde ich sagen, also so schreibe ich es auch auf meiner Website, ich würde sagen, wenn es eine Sache gibt, die für mich noch wichtiger ist als das ganze Theologische, ist es dieses konkrete menschliche Gesicht. Das ist für mich eben ganz, ganz wichtig, weil ich das eben auch aus dieser pfingstlich-charismatischen Fähigkeit als Gift kenne, eben, dass gesagt wird, du musst Gott mehr lieben als Menschen. Gott muss an erster Stelle stehen. Ja. Das heißt eben immer auf Kosten von anderen Menschen. Also du musst eben, wenn Gott will, dann musst du auch den Sohn opfern. Ja, hat er doch auch schon geistlichen Kinder, kümmere dich um die, und wenn du dann nie zu Hause bist oder deine Frau vernachlässigst oder dein Mann oder eben dem anderen die göttliche Wahrheit um die Ohren trischst, um Gott zu lieben, oder dann ganz radikal einen Kreuzzug veranstaltest aus Liebe zu Gott und auf Kosten des Nächsten, die ganzen Begründungen. Ja, so wird ja eben auch oft Sexualethik dann betrieben, dass gesagt wird, du musst Gott mehr lieben als deinen Menschen. Und Gott hat gesagt, nicht anfassen, bis du unterschrieben hast. Und eigentlich würde alles in dir aus der Menschenliebe heraus sagen, nein, nein, natürlich nicht. Ich stoße dem anderen die ganze Zeit vor den Kopf und mir selbst ja auch. Aber auf jeden Fall, dieser Satz ist wirklich so toxisch. Du musst Gott mehr lieben als Menschen. Und deswegen betone ich das immer extra auch auf meiner Website, zu sagen, noch wichtiger als Theologie und Gott ist mir dieser Mensch. Und das ist witzigerweise auch Ähnliches, was Teresa von Avila, eine sehr gottgläubige, fromme Frau im Mittelalter, sagte. Sie betete, oh mein liebster Jesu, wenn man sich entscheiden müsste zwischen sich dir zuwenden und dem Nächsten zuwenden, dann würdest du immer wollen, dass ich mich dem Nächsten zuwende, weil dann bin ich mit dir noch tiefer verbunden. Also, wenn du Gott lieben willst und das tun willst, was er gesagt hat, dann solltest du nicht andauernd immer nur nach oben gucken, sondern in die Augen deines Nächsten. Weil dort genau das wartet. Das ist das Ebenbild Gottes. Also noch mehr Gott geht nicht als sein Ebenbild. Du kannst nicht Gott am Ebenbild Gottes vorbeilieben. Dann hast du nicht Gott adressiert in dem Moment.
Ja.
Genau. Aber auf jeden Fall, es wurde jetzt wieder so theologisch, auf jeden Fall, ja, wir haben geheiratet.
Schön. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche euch wirklich das Beste.
Danke, ja. danke, ja.
Ja, wie geht's weiter in deinem Leben? Was hast du vor?
Also ich werde jetzt weiter promovieren, bin da ganz schon tief drin, habe schon 300 Seiten geschrieben und mache zeitgleich, versuche ich mir so eine Art Selbstständigkeit jetzt vielleicht aufzubauen, also mal gucken, wie es klappt, eben mit dieser Bildungsarbeit, mit diesen Bildungsangeboten, ja, mit Seminaren. Das ist richtig schön, ich wurde jetzt auch schon ein paar Mal im Herbst ein paar Orte eingeladen, Seminare zu halten, Predigten zu halten, eben genau diese Sache und eben auch für all jene, die jetzt nicht gleich eine ganze Truppe zusammenkriegen, wo sie mich einladen können, habe ich eben auch gedacht, vielleicht könnte das auch die Zukunft sein mit Online-Formaten, wo sich einfach Leute dazuschalten können. Also praktisch Leute, die keine Theologiestudenten sind, können dann praktisch wirklich theologisch, aber auch logischen Inhalt, aber auch gut verständlich aufbereitet, kommen in den Online-Kurse. Und da mache ich jetzt ab Herbst 2 Online-Kurse, die mir beide sehr am Herzen liegen. Übrigens genau zu diesen beiden Büchern, die ich auch geschrieben habe. Der erste Online-Kurs lautet, wo ist Gott? 10 Wochen geht es um diese Frage und es geht um das Kreuz. Also der gottverlassene Gott. Also es geht darum, wie kann ich das Kreuz verstehen, wenn ich nicht einer strafenden Sühnetheologie anhängen möchte? Also die Frage ist, was hat das Kreuz mir zu sagen? Was bedeutet das Kreuz für die Opfer von Schuld? Nicht nur für die Täter. Den Tätern ist vergeben, Halleluja. Was bedeutet es für das Leiden? Also ich verstehe das Kreuz als Antwort auf das Leiden, auf die Theodizee-Frage. Nicht als Antwort auf irgendwelche, wie kann Gott vergeben, weil das konnte er schon immer. Also diese Frage, wo ist Gott, die erschallt durch die Menschheitsgeschichte und findet ihren intensivsten Ausdruck in diesem Verlassenheitsschrei Jesu am Kreuz. Und darum geht es sowohl in dem ersten Buch als auch in diesem Online-Kurs. Diese Frage ist in meiner Glaubensbiografie auch die zentralste gewesen. Und aus dieser Frage hat sich dann natürlich auch ergeben, die ganze Frage mit Allversöhnung. Und auch da wird es jetzt wieder schon den zweiten Online-Kurs geben ab Herbst. Und alle Leute, die sagen, ja, das berührt mich, ich möchte auch tiefer einsteigen. Es gibt Leute, die schreiben mir jeden Tag ganz viele Nachrichten auf Instagram und E-Mail und ich beantworte das alles. Aber ich denke mir, meldet euch doch einfach bei den Sachen an, da müsste ich jetzt nicht immer alles 20 Mal schreiben, jeden einzelnen Tag, was ich derzeit noch tue. Aber dann gibt es auch ab Herbst, also September, gibt es Kreuz, 10 Wochen Kreuz und 10 Wochen Allversöhnung. Man kann auch beides parallel belegen, es sind zwei unterschiedliche Tage. Und ich möchte aber eben auch, weil ich gemerkt habe, dass dieses 1:1 wichtig ist, ich eben auch, weil ich auch eine Gesprächsweiterbildung in die Beraterrichtung 2 Jahre lang absolviert habe, möchte ich eben auch diese 1:1 Sachen bieten. Und da habe ich mir jetzt ein Coaching-Format überlegt, eine Mischung aus Einzelcoaching und Gruppen. Mit einem Klosterwochenende, dieses Coaching-Format geht genau 10 Monate für 10 Leute. Man kann sich anmelden, die ersten 10 sind natürlich drinne. Und es gibt Einzelgespräche online, Gruppenabende online und in diesen 10 Monaten ein Klosteraufenthalt, wo wir dieses ganze Kontemplative und so weiter, auch eine neue Spiritualität suchen. Genau, also diesen Coaching-Format geht es auch eben um verunsicherte Sinnsuchende, die neu sich mit dem Glauben beschäftigen wollen, die merken, hey, mein Glauben ändert sich, wie ich jetzt mit meinen ganzen Freunden umgehen, die immer noch gleich genauso denken, wie soll ich jetzt überhaupt noch beten? Also diese ganzen Sachen. Also so eine Mischung aus Lebensbegleitung und auch theologischer Expertise, was irgendwie ja auch zusammengehört. Für mich, genau. Also das sind die 3 Angebote ab Herbst und das, was ich vielleicht noch ausbauen möchte und es macht mir Riesenspaß. Also der Online-Kurs jetzt zur Allversöhnung, den ich mache, der macht so eine Riesenfreude und die Leute sind so dabei und wir sprudeln jeden Dienstagabend 120 Minuten über und es gibt nur 3 Minuten Pause. Wirklich. Und es sprudelt und die Leute kriegen nicht genug und fragen immer mehr und ich komme in Hochtouren und so weiter. Es ist einfach so geil. Es ist wirklich das ist wirklich tiefgreifend existenziell logisches Nachdenken. Macht so einen Spaß. Also ja, ab Herbst gibt's 2 Angebote und dieses Coaching.
Also ihr werdet es natürlich alles in unseren Shownotes finden. wird alles verlinkt, wird alles schön aufbereitet. Überlegt mir da auch mitzumachen, das ist ja. Mal Termine checken und so. Ja, jetzt wäre eigentlich ein Block gekommen, der nicht passiert. Und zwar habe ich ja diverse Fragen bekommen zu unserem letzten Podcast, so, ich sag mal, theologische Fragen zur Allversöhnung. Und bei genauer Betrachtung fiel mir dann auf, die Fragen hast du eigentlich schon alle geklärt. Und die Leute fragen deswegen, weil sie gesagt haben, ah, das höre ich mir nicht an, das ist ja eine Irrlehre. Mhm. Ja, und dann dachte ich mir, wenn wir jetzt hier die Fragen beantworten, die eh schon geklärt sind, für Leute, die ich eh nicht hören, macht keinen Sinn.
Ja, das ist auch echt die Erfahrung, ja, die ich ganz, ganz, ganz oft auch unter meinen Instagram-Videos mache, dass Leute immer wieder, immer das Gleiche schreiben. Und ich habe am Tag vorher einen Post zu dem Thema manchmal schon gemacht.
Ja, genau.
Also das kommt ja, Mensch, der freie Wille und die Bibelstelle. Und dann sage ich immer, schau, Argument 15 bis 26, da behandle ich das Thema. Aber dann sagen sie, ja, manche sagen dann, ja, die Wahrheit kann nicht 7 Posts lang sein. Sag mir, und dann denke ich mir, ja gut, okay, ich schreibe da noch einmal, um auch allen, die mitlesen, zu zeigen, dass ich was zu sagen habe darauf, dass es nicht einfach nur stehen bleibt. Und dann liegt es aber auch an der Bereitschaft des Einzelnen, sich auch gedanklich zu vertiefen und das an sich ranzulassen. Wenn das natürlich nicht gegeben ist, ist es immer schwierig.
Mhm. Genau. Ja, vielen Dank erstmal. Also das war ein spannender Ritt durch dein Leben.
Ja.
So schön kompakt. Also vielen Dank für die Offenheit. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und beim letzten Mal haben wir 2 Punkte geskippt. Und zwar, das waren die beiden, Jesus ist nicht der einzige Weg, wenn man an die Allversöhnung glaubt, und dass Mission dann sinnlos ist.
Ja.
Also bei zweiter muss ich gleich mal teasern, Mission macht viel mehr Spaß.
Ja.
Ja, aber ich übergebe dir mal das Wort.
Genau, also 2 sind übrig geblieben. Dazu muss man jetzt natürlich am besten den ersten Talk nochmal hören, wenn man es sich gemacht hat, um zu wissen, dass es genau 5 Gegenargumente gegen die Allversöhnung gibt, die ich alle in meinem Buch dazu ja darstelle und nicht nur zeige, dass sie nicht wirklich Gegenargumente sind, sondern in Wahrheit sogar für die Allversöhnung sprechen. Und das, was wir letztes Mal dann angeschaut haben, war eben, die Gerechtigkeit Gottes ist doch gegen Allversöhnung. Haben wir gezeigt, nein, Gerechtigkeit Gottes ist gut, ist für Allversöhnung. Dann haben wir gesagt, ja, die Bibel, haben kurz was erläutert. Ja, in der Bibel ist die Hölle nicht einfach so zu finden. Und es gibt sehr, sehr viele Sachen, die für eine Allversöhnung sprechen. Und wir hatten das kurz angerissen mit dem freien Willen, ja, der freie Wille, Gott übergeht dich doch nicht mit deinem freien Willen, eben zu sagen, ja, der freie Wille ist an sich schon ein problematisches Konstrukt und es ist nicht denkbar, dass ein Mensch sich sehenden Auges dagegen entscheidet, für ewig geliebt zu werden, beziehungsweise dafür entscheidet, für ewig verdammt zu sein. Aber das alles nachhören oder das Buch lesen oder zum Online-Kurs gehen oder Instagram-Beiträge anschauen, es gibt ganz viele Sachen. Und dann bleiben aber 2 Sachen übrig. Und das hast du gerade gesagt, einer der häufigsten Einwände, der schlagartig bei vielen kommt, wenn ich sage, Allversöhnung ist, Jesus ist doch der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ja.
Und dann denke ich immer, hä? Ich habe doch jetzt nur gesagt, am Ende werden alle bei Gott sein. Und dann, Jesus ist doch der Weg. Und dann denke ich, hä, das sind doch jetzt zwei Themen. Also das ist wie wenn ich sage, keine Ahnung, ich bin heute Abend bei Podcast bei Uwe und dann sagt mir jemand, ja, aber es wird 26 Grad. Hä? Das ist, ja, das kann doch beides bestehen. Das sind 2 unterschiedliche Sachen. Ja, natürlich, am Ende sind alle bei Gott. Ja, und was ist jetzt, Jesus ist der Weg? Ja, das habe ich doch gar nicht dazu gesagt. Und deswegen sage ich, ja, Jesus ist der Weg. Das wird nicht nur nicht negiert, sondern es ist sogar die Voraussetzung, um zur Allversöhnung zu kommen. Also ich würde sagen, die Allversöhnung in der Art, wie ich sie vertrete, und ich vertrete sie ja in einer felsenfesten Gewissheit. Also ich sage ja nicht nur, Allversöhnung ist so eine mögliche Hoffnung, sondern ich sage, Allversöhnung ist die einzige denkbare Option, wenn wir das Zeugnis Jesu zu Ende denken. Man muss es ja nicht zu Ende denken. Und man kann auch sagen, man darf manches nicht zu Ende denken, dann überspitzt man den Bogen. Aber ich würde sagen, ich möchte das so zu Ende denken. Und dann würde ich doch sagen, neulich bei einem Seminar hat jemand gesagt, Martin, die Allversöhnung passt doch so in den Zeitgeist. Und dann habe ich gesagt, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, die Hölle passt in den Zeitgeist, weil unser Leben, unsere Politik, unsere Art, über andere zu denken und auch wie religiöse Systeme strukturiert sind, lebt immer von einem drinnen und draußen, von einem Freund und einem Feind, von einem rechts, links, von einem die Partei, das Land und so weiter. Und das sind auch ja wichtige Kategorien, um bestimmte Dinge zu beschreiben. Aber zu sagen, dass am Ende letztgültig ein ewiges Dual, ein ewiges Schicksal, eine ewige Verhärtung dieser Dualitäten von Täter, Opfer, Freund, Feind, erleuchtet, nicht erleuchtet, gerettet, nicht gerettet, gläubig, nicht gläubig, stattfindet. Das entspricht ja nur genau dem, wie wir durchs Leben gehen und wie das Ganze hier funktioniert. Aber zu sagen, dass am Ende die Möglichkeit besteht und nicht nur die Möglichkeit, sondern das, was der christliche Glaube als Unterschied sagen kann, gerade darin besteht, dass am Ende alles ohne Auflösung der Differenzen und ohne Nivellierung der Schicksale und auch der Dualitäten, aber eben durch das alles hindurch eine Zukunft steht, eine Perspektive ist, in der alle und alles versöhnt miteinander und vor Gott aufgehoben sein werden, das ist gerade eben nicht Zeitgeist, das ist ja der große Unterschied. Und das können wir eben nicht ablesen aus der Natur. Die Natur verrät uns nicht, dass Gott Liebe ist und dass alles gut werden wird. Die Natur, so schön sie ist und so sehr sich Gott in ihr offenbart, lebt eben auch von Fressen und gefressen werden, von einem Wärmetod, in dem das Universum vielleicht münden wird und so weiter. Also die Natur zeigt uns das nicht und religiöse Systeme und Parteien und Politik eben auch nicht. Um auf den Gedanken zu kommen, dass am Ende alles gut werden wird, weil die Liebe irgendwie in einer geheimnisvollen Weise, ohne machtvoll zu werden, sich irgendwie doch leise, leise durchliebt. Um nicht durchsetzt zu sagen, die falsche Sprache. Das muss durch eine exklusive Offenbarung, durch irgendetwas doch ersichtlich werden, damit es auch zuversichtlich erhoffbar sein kann. Genau das geschieht, wenn wir sagen, Christus ist die Offenbarung Gottes. Die Offenbarung Gottes schlechthin. Gott offenbart sich überall in vielerlei Weise, in vielerlei Hinsicht, in vielen Religionen. Aber exklusiv in Christus zeigt er die umfassende Inklusivität seines Herzens. In Christus offenbart sich exklusiv die tiefe Inklusivität Gottes. In Christus offenbart sich, dass Gott gerade mit denen ist, wo alle denken, die sind draußen. Und wenn du sagst, der ist draußen, dann ist morgen Jesus mit ihm ein Döner. Und wenn dieser sich dann bei ihm beschwert und sagt, ich bin aber draußen, dann ist übermorgen Jesus wieder mit mir. Also er geht immer dorthin, wo alle denken, die sind draußen. Er offenbart genau diese Inklusivität, sprengt diese Grenzen und besiegt in der Auferstehung sogar den Tod. Dann können wir zuversichtlich erhoffen, dass am Ende der Tod auch wirklich besiegt sein wird für alles und alle. Die Hölle enthüllt ist, der Tod besiegt ist und diese Inklusivität irgendwie so stattfindet, dass wir alle an seinem Tisch sitzen werden. Also deswegen sage ich auch manchmal, Allversöhnung ist Auferstehung zu Ende gedacht. Das ist Ostern. Ja. Ostern ist Allversöhnung. Der Tod ist getötet. Also dann gibt's auch keine Toten am Ende mehr. Also dann kann ich, also entweder ist der Tod getötet oder nicht. Also deswegen sage ich, durch diese Exklusivität Christi allein, nicht durch das Ablesen in der Natur und auch nicht durch irgendwelche Gedanken an solche, sondern durch das Betrachten Jesu, können wir auf den Gedanken kommen, dass es am Ende letztgültig von Gott her genauso sein wird, weil er offenbart ja, wie es von Gott her ist und sein wird. Das zur Exklusivität.
Ja, ich finde es spannend, dass eben diese ganzen Grundlagen, die ich aus meiner Zeit als Fundamentalist noch kenne, dass das eigentlich gar nicht angegriffen wird.
Ja, ja.
Das ist das, wo ich dann denke, Leute, warum ist es so schwierig? Ich kann es nachvollziehen, davon abgesehen, weil einfach die Denkstrukturen so verhärtet und angstbesetzt sind. Wenn du dich da ein bisschen rausbewegst, denkst du gleich, oh, du bist in der Irre, du kommst in die Hölle. Das kann ich alles nachvollziehen und das macht es auch so leidvoll für mich.
Ja.
Wenn Leute da aus Angst teilweise so um sich schlagen.
Ja, und das ist ja eben das, was wir in der letzten Episode, wo wir gemeinsam gesprochen haben, nannten wir das ja Höllen-AGBs. Also irgendwie ist das, was ich jetzt gerade sage, schon irgendwie klar, aber dann kommen ganz viele Höllen-AGBs, die das Ganze dann doch wieder relativieren. Ja, Jesus hat gesiegt, aber nicht richtig, hat es nur angeboten und deswegen hat er gar nicht gesiegt. Also es kommt dann ganz vieles durcheinander und deswegen ist es eben letzten Endes, besteht dieses Höllenkonstrukt eben in einer maximalen Inkohärenz, es ist sozusagen maximal widersprüchlich, maximal verwirrend ist. Es ist eben nicht stimmig im buchstäblichen Sinne. Und das ist ja das, womit ich ja gerade eben, sage ich mal, aufräume, dass das Ganze eigentlich viel leichter und tiefer gleichzeitig wird durch diese Betrachtung. Und eben auch, auch die Mission. Weil wir haben jetzt ja gar nicht mehr so viel Zeit, aber das kriegen wir hin.
Zur Mission muss ich mal sagen, was sich da bei mir verändert hat.
Ja, ja.
Also ich habe ja die letzten Jahre, ich überspitze es jetzt extra mal, auf den Heiligen Geist in mir gehört, auf mein Gefühl, auf mein Herz. Da wirst du ja für so einen Satz in manchen Gemeinden schon gesteinigt.
Ja.
Und habe gemerkt, hey, das kann es nicht sein. Irgendwie nicht. Und habe den Leuten dann von der Liebe Jesu erzählt. Aber immer im Hintergrund, so in der letzten Lücke, so, wenn es doch stimmt, schwer. Ne? Und es war ja ähnlich wie beim Thema Homosexualität, wo ich letztes Mal drüber erzählt habe, wo ich keine alternative Lehre hatte und das immer im Hinterkopf war.
Ja, genau.
Und jetzt habe ich dein Buch gelesen und das war erstmal total befreiend, habe ich auch beim letzten Mal erzählt. Und jetzt merke ich, jetzt ist nicht mehr dieses, ich erzähle den Leuten von Jesus und die sagen, oh nö, nicht wirklich. Und dann habe ich nicht so im Hinterkopf, vielleicht kommt er doch in die Hölle, so irgendwie so ganz hinten weit weg, aber trotzdem nervig. Sondern jetzt ist nur so der Gedanke, ach, schade, weil, da übernehme ich mal ein Zitat von Sigi Zimmer, jedes Jahr, in dem wir nicht von der Liebe Gottes durchgeknetet werden, ist ein vergeudetes Jahr.
Ja, schön.
Ja, das ist so mein Gedanke und denke, schade. Aber nicht, weil ich Angst um den Menschen hatte, sondern weil ich ihm einfach was Cooles wünsche.
Ja, genau, ja. Da hat es der Sigi wieder auf den Punkt gebracht, der ja wahrscheinlich auch diese Episode hören wird. Er hat ja die letzte von mir auf der Worthaus-Tagung empfohlen, vor allem. Liebe Grüße an dich, Sigi, du hörst es bestimmt gerade. Alle, auch wir beide, sehr von dir profitiert. Und genau das ist eben auch die Erfahrung mit der Mission, dass die Mission eben keinerlei Angstspuren mehr beinhaltet. Ja. Also weder in der Verkündigung, in dem, was ich anderen mitteilen möchte, aber auch nicht in meiner eigenen Motivation. Und ich glaube schon, Angst bewegt. Angst bewegt sogar sehr, aber sie macht eben auch kaputt. Mhm. Angst macht kaputt. Und Liebe bewegt auch sehr, aber sie macht eben nicht kaputt. Und ich glaube, der einzige sinnvolle Grund, überzusprudeln, ist eben von dieser Liebe bewegt zu sein. Interessanterweise ist eben, das ist einfach nur eine historische Bemerkung, die ich dann immer gerne mache, weil sie sämtliche Kategorien sprengt. In Deutschland wurde die Allversöhnung eben gerade nicht von irgendwelchen lauwarmen liberalen Professoren wiederentdeckt, sondern von ganz, ganz frommen, sehr, sehr biblizistischen, also das würde ich auch nicht unterschreiben, was die manchmal so sagen, und das würde auch die meisten Bibeltreuen heute nicht unterschreiben, die haben diverse tausendjährige Reiche berechnet, die genannten, die ich gleich sage, aber sie haben eben aufgrund ihres Enthusiasmus, ihres missionarischen Eifers und ihrer Bibelfrömmigkeit die Allversöhnung wiederentdeckt und in Deutschland groß gemacht. Und nur dadurch hat auch Karl Barth davon gehört und dann auch Jürgen Moltmann und dann auch ich. Also im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert und so weiter ging das los, wurden durch fromme Pietisten, die Erweckungspredigten durchführen, die Bibel umdrehen 7000 Mal, wurde die Allversöhnung wiederentdeckt. Also das zeigt doch schon mal, es gibt einen historischen Beweis dafür, dass Allversöhnung und Mission sich nicht ausschließen müssen. Und ich habe so jetzt auch mit einem Pietismusforscher telefoniert, der genau zu dem Thema promoviert hat, Allversöhnung und Pietismus. Und der hat mir gesagt, Martin, ich habe ein Problem mit diesen Pietisten. Und zwar, sie waren viel zu engagiert. Ja, also, und da habe ich gesagt, das ist witzig, aber ich muss die ganze Zeit meinen Leuten beibringen, die Allversöhnung lähmt gar nichts, sie kann motivieren. Und dann sagt er, ja, das ist ja gerade meine Kritik an denen, die waren zu motiviert, die haben manchmal Kurzschlüsse gehabt. Ja, da haben die Allversöhnung zu schnell in ihre Mission und auch in ihre sozialen Bestrebungen übersetzen wollen. Aber auf jeden Fall zeigt es ja, auf jeden Fall ist es nicht so, dass die Allversöhnung historisch gesehen notwendigerweise lähmen muss, die Mission. Und die Mission geschieht eben aus diesem überquellenden Liebesfluss. So dass einer dieser genannten Christen, auf Blumhardt, eben sagt, das Bekenntnis der Hoffnung ist der Kirche vollständig abhanden gekommen. Das Ende muss lauten, siehe da, alles ist Gottes. in Anklang an 1. Korinther 15, 28, Gott alles in allem. Das muss das Ende heißen. Jesus kommt als der zu richten, der richten wird, aber nicht der verdammen wird. Ja, Stichwort letzte Folge. Richten ist gut, verdammen ist nicht gut. Jesus richtet, aber verdammt nicht. Und dann sagte, das will ich verkündigen bis in die unterste Hölle und werde nicht zu Schanden werden. Diese Liebe, dieser Sieg Christi, genau darum geht's. Das war der Antrieb zur Mission. Also keine Höllenangst, keine Verdammnis, sondern diese umfassende Liebe. Dieses Karl Barth sagt, diesen Sieg Jesu, diese Liebe Jesu ernster nehmen als alles andere. Von dieser Hoffnung bewegt zu sein, ernster nehmen als alles andere. Wir kennen die ganzen Halbverse in der Bibel, die das Gegenteil sagen. Wir kennen die ganze Erfahrungen, die wir machen, die nicht für Hoffnung sprechen. Diese Hoffnung trotzdem ernster zu nehmen als alles andere. So kann man den Glauben dieser Pietisten und vor allen Dingen von Blumhardt zusammenfassen, sagt Karl Barth. Und das hat dazu geführt, dass er selber in die Richtung gewagt hat zu denken. Also Mission wäre dann eben, ich hatte bei meinem Online-Kurs jemand gefragt, Martin, was ist jetzt noch Mission? Da habe ich gesagt, ja, Mission ist in Wort und Tat das unsichtbare Wesen Gottes greifbar, sichtbar zu machen. Und es bedeutet deswegen zu lieben. Zu lieben in Worten, zu lieben in Taten, zu lieben durch Art und Weise zu glauben, ja, Menschen einen Glauben auf den Weg zu geben, der sie aufblühen bringt, ja, eine frohe Botschaft, die man daran erkennt, dass sie froh macht, aber eben auch in ganz handfesten Taten. Manche Leute haben eher die Stärke in den Taten, manche eher in den Worten. Aber genau das ist Mission, eben beides. Aber immer Liebe.
Es ist immer spannend, dir zuzuhören, weil das ist immer erfreulich und befreiend.
Ja, das
und ist einfach.
Ja, schön.
Ist, musst, ja. Ja.
Sonst wäre es auch verschwendete Zeit, mir zuzuhören.
ja, genau. Vielen Dank für unseren zweiten Part mit dir. Hast du vielleicht noch was auf dem Herzen, was du so als Abschlussakkord nochmal sagen willst?
Ja, als Abschlussakkord. Also ganz zum Schluss würde ich sagen, alles das, was ich eigentlich sagen will, alles das, was eigentlich eine Ausformulierung dessen ist, worum es eigentlich mir geht, ist irgendwie deutlich zu machen, dass der tragende Grund eines jeden Lebens, und jeder Mensch kann das, glaube ich, spüren, egal ob er gläubig ist oder nicht, dass dieser tragende Grund eines jeden Lebens, dass das zutiefst gut ist und ein liebendes Gesicht hat, dass Gott gegenwärtig ist, dass er einzig Liebe ist. Und ich würde sagen, alles das, was ich schreibe und sage und denke, muss eine Ausformulierung der Liebe Gottes sein. Wenn es der Liebe Gottes widerspricht, ist es falsch gewesen. Das ist das Kriterium, wo Jesus sagt, die Essenz von allem ist diese Liebe. Ist diese Liebe. Und deswegen würde ich immer sagen, eigentlich braucht man gar nichts lesen und hören von mir oder auch irgendwem anderes, weil es eigentlich nur darum geht, diese Liebe in sie hineinzuwachsen, sie zu immer mehr, ja nicht zu begreifen, weil begreifen können wir sie nicht, aber immer mehr sich von ihr umgreifen zu lassen und von ihr bewegt zu sein. Und manchmal helfen eben ganz lange Worte, ganz lange Vorträge oder manchmal auch gute Taten, um diese Liebe wieder neu greifbar zu machen. Weil Liebe, was heißt Liebe? Was heißt Liebe? Was ist Liebe Gottes? Ja. Muss man manchmal ganze Bücher zuschreiben. Aber eigentlich, so habe ich es auch im Nachwort von meinem Buch gesagt, ist das alles eine Ausformulierung der Liebe Gottes. Nur darum geht's. Und alles das, was dem widerspricht, kann im Kern nur falsch sein. Und das nenne ich eben diese ganzen Höllen-AGBs.
Ja, vielen Dank.
Danke, Uwe. Es war mir eine große, große Freude. Irgendwie blühe ich besonders auf in den Podcasts mit euch, muss ich sagen. Wirklich. Also
das freut mich.
Mit meinen Lieblingsgesprächen.
Nein, schön.
Wirklich, ja.
Dann? Ja, kommen wir zum Schluss. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und Offenheit und Fachkompetenz. Alles zusammen.
Danke, Uwe.
Ja. Und wir schauen mal, dass wir in Kontakt bleiben.
Ja, das tun wir auf jeden Fall. Dankeschön.
Ja. Jo, dann tschüss.
Ciao.
Ja, lieber Martin, herzlichen Dank nochmal für die coole Zeit mit dir, für das tolle Gespräch einfach. Und für mich ist es jedes Mal faszinierend, mitzukriegen, deine Liebe zu Gott, zu Menschen, unserer Theologie. Das ist jedes Mal ein Hammer. Ich freue mich jedes Mal von dir zu hören oder dich zu sehen, ob live, ob auf Insta oder wo auch immer. Ich sitze ja immer noch auf dem Freakstock und willst du nochmal empfehlen, ich war vorhin in der Schlange zum Essen warten. Ich habe mit Leuten gesprochen. Der eine hat begeistert erzählt vom Tanzpalast bis 3 Uhr morgens abgefeiert. Der andere war vom Lobpreis begeistert. Ein anderer hat mir erzählt von den Workshops, die total genial waren. Diese Offenheit und Ehrlichkeit und ach, es ist eine ganz eigene Art von Event. Darum empfehle ich es einfach nochmal und meldet euch an. Und wer nächstes Jahr kommt von euch, ich von mir ein Bier ausgegeben. Ja, dann, wie immer, liked uns, folgt uns, das mag der Algorithmus und wir auch, dann wird der Podcast sichtbar und wird von mehr Leuten gesehen. Und unterstützt uns, schreibt uns, lasst uns an euren Gedanken teilhaben und unterstützt auch gerne finanziell, so ein Podcast kostet halt auch immer. Ja, alles findet ihr in den Shownotes, was wir gesprochen haben. Ich finde es toll, dass ihr bisher zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Podcast was für euch mitnehmen. Und ich verabschiede mich diesmal vom Freakstock und wünsche euch noch Gottes Segen und eine gute Nacht oder einen guten Morgen oder einen schönen Mittag, wann immer ihr den Podcast hört. Bis bald. Tschüss.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl.